Ich habe heute eine Kurzpredigt, denn wir wollen noch Zeit haben für die Workshops gleich. Aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, die ich unbedingt loswerden möchte in meiner Kurzpredigt heute. Und zwar möchte ich anfangen mit einem Erlebnis. Ich habe die große Ehre oder das große Privileg, dass ich in einem christlichen Unternehmen arbeiten darf. Für die Gäste, die es jetzt nicht wissen, ich bin Lehrer und arbeite an einer christlichen Schule in Minden. Und das Schuljahr beginnt immer mit einem Tag der geistlichen Zurüstung. Das heißt, wir treffen uns nicht für die erste Lehrerkonferenz, sondern wir treffen uns einen Tag lang mit allen nach den Sommerferien, um geistlich uns zurüsten zu lassen. Und da war ein ganz spannender Bibelvers über diesen Tag gesetzt, den möchte ich euch mal gerne vorlesen. Der steht in Johannes 14, Vers 12 und 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also er wiederholt sogar den letzten Absatz nochmal. Also wer das gesagt hat, es war Jesus. Und das ist ja nun eine Aussage, die ist krass eigentlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt noch nicht so viele Totenauferweckungen hinter mir, beziehungsweise keine. Die größeren Wunder, die Jesus tat, das ist natürlich schon mal eine Aussage. Und wir sprachen also in kleinen Gruppen unter Kollegen über diesen Bibelvers, über diese zwei Verse und wollten uns dann eben austauschen, das gemeinsam auslegen. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Im Prinzip kann man sich die Frage stellen, entweder ist die Bibel doch nicht wahr, also Jesus hat gelogen, das tue ich ehrlich gesagt nicht glauben, oder irgendwie stimmt was mit mir nicht. Ich weiß nicht, wie man sonst so die Logik da reinbringen soll. Da wird eine Aussage gemacht und mit ihr, natürlich kann man jetzt sagen, ja, die hat die Jünger gemeint oder die Apostel gemeint, die später dabei rauskamen. Natürlich kann man das alles sich anders zurechtlegen. Aber erstmal ist das eine echte Nuss, die man so zu knacken hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die größeren Wunder, die Jesus getan hat, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Im Prinzip heißt das ja auch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun. Da steht ja nicht, wer an mich glaubt, der kann, wenn er Lust hat. Sondern, oder Umkehrschluss, Moment mal, heißt das, ich glaube gar nicht? Hier steht, wer an mich glaubt, der wird. Ist schon heftig. Also wenn man es mal aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Dann sind mir in meiner Vorbereitung so Sachen in den Kopf gekommen, wie das auch bei den Jüngern dann weiterging. Was ich ganz toll finde, ist der Petrus zum Beispiel, da ist das ja sogar fast zum Automatismus geworden, der ging durch die Fußgängerzone und wenn sein Schatten über die Leute fiel, peng, waren die gesund. Der hat das vielleicht auch gar nicht gemerkt selber. Der ging da lang und in der Bibel steht, der Schatten von Petrus auf die Menschen fiel, die wurden einfach gesund. Das ist natürlich nochmal heftig. Sind das die Ströme lebendigen Wassers, die Jesus sagte, die aus uns herausfließen, wenn wir so richtig für Jesus unterwegs sind? Ich stelle mir so vor, die Ströme lebendigen Wassers, die aus mir rausströmen, das ist ja ein äußeres Erkennungsmerkmal. Also wie bei Petrus, es passiert was eigentlich fast von selbst. Total toll. Also ich kriege immer mehr Lust dazu, weil ich denke, da bin ich noch gar nicht an der Stelle. Ich würde gerne auch irgendwie da ein bisschen mehr erleben. Und deswegen sind wir ja heute auch hier. Also mein Hintergrund ist zum Beispiel ein ganz anderer. Vielleicht findet ihr euch da auch wieder. Mein geistlicher Hintergrund ist, ich bin geprägt worden, eher so als Kind schon, mach mal deinen guten Start, bevor du ins Bett gehst. Hatte ich überhaupt keine Lust zu, für die nicht wissen, was das ist. Das ist so ein Bibelleseplan für Kinder. Und du kommst jetzt mit in die Gemeinde, zum Gottesdienst, ihr habt ja auch Kinderstunde und das war für mich so Pflicht halt. Das war mir auch so professionell indoktriniert worden, dass ich mich auch wirklich schlecht fühlte, wenn ich es nicht machte. Es fühlte sich sogar wie Sünde an. Wenn ich mal nicht in Gottesdienst bin, dann fühlte ich mich irgendwie schlecht. Und das Christsein war irgendwie trocken. Irgendwie nicht so, wie ich es aus der Bibel kenne. Es war halt eher so eine Pflichterfüllung. Meine Gemeinde, in der ich geprägt wurde, die war jetzt allerdings auch, wie alle anderen Gemeinden, auch natürlich mit einem gewissen Profil versehen. Die meisten erleben es wahrscheinlich, wenn sie sich bekehren, nehmen wir mal, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr euch bekehrt habt, da ist das meistens so, ich schwebe auf Wolke 7. Nehmen wir mal die ersten 10 Minuten nach der Bekehrung oder die ersten 3 Tage von mir aus. Und häufig, diese Wolke 7, die verschwindet sehr schnell. Und dann kommt so der christliche Alltag. Und mir ging es jedenfalls so, ich hatte das auch, dieses total tolle Bekehrungserlebnis. Und irgendwie ist das verweht, irgendwie weg, also weniger geworden. Ich habe darüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Was ist eigentlich das Problem? Ich kann Jesus dafür nicht verantwortlich machen. Ich kann die Bibel dafür auch nicht verantwortlich machen. Also vielleicht gleich vorweg, für mich ist die Bibel, also auch die elektronische hier, absolut korrekt. Und ich kann mich zum Glück nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die Stellen haben aufgehört, die Stellen gelten nicht für mich, die Stellen müssen anders interpretiert werden, sondern ich möchte eigentlich mehr so wie das Kind werden. Jesus sagte ja auch, werdet wie die Kinder, dann ist es am einfachsten, in den Himmel zu kommen. Und wenn man Kind sein will, dann muss man auch ein bisschen naiv sein. Das ist natürlich sehr unpopulär. Wer möchte sich schon gerne als naiven Menschen oder auch als naiven Christen bezeichnen? Aber vielleicht macht das ein bisschen was leichter. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, was ich euch gerne mal vorführen möchte. Dafür brauche ich Fabian, der muss mir ein bisschen helfen. Ich habe hier gestern Abend was zusammengezimmert. Vielleicht kommt schon jemand darauf, was das sein könnte. Fabian, genau, stell dich mal hier hin. Und hier habe ich noch ein bisschen was. So. Hängen wir mal da dran. Du musst das jetzt lange halten, so mit ausgestreckten Armen. So, vielleicht hältst du es auch mal mit einem Finger so, das ist dann ein bisschen schwerer. Ah, dann sieht man es besser. Also, dieses Mobile, könnte man sagen, ist ganz gut ausgeglichen. Ne? Also, es hängt hier an dem Haken und hat jemand eine Idee, was ich damit veranschaulichen will? Ja, wenn man sich bekehrt, dann kommt der dreieinige Gott in euch hinein. Und im ersten Moment haben wir noch nicht viel dazu beigetragen, diese Beziehung wieder zu vernichten, sondern im ersten Moment ist das tatsächlich so schön ausgewogen. Wir erleben die Bekehrung, wir erleben Emotionen, wir erleben irgendwie eine übernatürliche Macht und wir erleben Gott und Jesus und den Heiligen Geist in gleichen Anteilen. Und dann passiert's. Dann passiert's. Ich bin geprägt worden. Und zwar in einem christlichen Umfeld, wo eine der drei Abteilungen irgendwie ein bisschen abgemagert waren. Dreimal dürfen wir raten, welche das ist. Genau. Und dadurch ist mein gesamtes Glaubenskonstrukt in Schräglage geraten. Der Heilige Geist hat in meinem Umfeld damals eigentlich gar keine Rolle gespielt. Eigentlich müsste ich es ganz wegnehmen. Aber das mache ich natürlich nicht, weil jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist. Natürlich, jeder hat den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, wie viel Gewicht nimmt das ein in meine Beziehung zu Gott? Bei mir war es so, Gott, super, das ist absolut gesetzt. Jesus auch. Aber das eben nicht. Das Ganze geriet in Schräglage. Und dann gab es natürlich damals auch die Bösen, die vor denen immer gewarnt wurde, die haben nämlich den Heiligen Geist so intensiv erlebt, dass vor denen gewarnt wurde, vor den Gruppen. Das war meine Prägung. Das waren in den 80er Jahren so die klassisch so die Pfingstler. Die wurden verurteilt und da wurde, die haben also das sehr stark betont. Ihr seht natürlich, wenn man das sehr stark betont, dann gibt es auch eine Schräglage. Ist auch nicht so der Hit vielleicht, sondern man sollte vielleicht auch schon gleichermaßen das betonen. Ich finde es super, wenn das stark betont wird, aber dann sollten Gott und Jesus auch noch eine vernünftige Rolle spielen. Und ich glaube, jeder findet sich von euch irgendwo, kannst du noch?
Ja.
Nicht mehr lange. Jeder findet sich irgendwo wieder und wahrscheinlich ist dieses Konstrukt bei jedem irgendwie ein bisschen anders. Also vielleicht nicht ganz ausgewogen. Aber wenn ihr jetzt feststellt, ich gehöre irgendwie in diese Gruppe hier, dann seid ihr heute hier richtig. Dann seid ihr heute hier richtig, denn wir wollen da keinen großen Klotz dranhängen, sondern wir wollen da einen vernünftigen Klotz dranhängen. Nämlich diesen hier. Damit das ins Gleichgewicht kommt. Fabian, vielen Dank, dass du es veranschaulicht hast. Ehrlich gesagt, man merkt das oft nicht. Je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, merkt man das gar nicht, dass das Ganze in Schräglage ist. Aber man merkt die Symptome. Man merkt die Symptome nämlich, weil man vielleicht feststellt, vielleicht stellt ihr selber fest, für mich ist das Bibellesen wirklich eine Last. Ich habe da nicht so viel Hunger drauf wie auf einen Burger bei McDonald's. Sondern ich mache das einfach, weil ich, dann wird das natürlich auch noch fromm begründet. Ich bin treu. Ich habe keine Lust zum Bibellesen, aber ich bin treu und deswegen lese ich die Bibel. Und das gefällt Gott. Aber wo wir hinkommen wollen, ist zu einer Beziehung mit Gott, mit Jesus und dem Heiligen Geist, mit dem dreieinigen Gott, wo wir nicht argumentieren müssen, warum ich irgendwas jetzt fromm zugleistere, sondern wo wir in diese Ausgewogenheit reinkommen, wo wir dauerhaft dieses Kribbeln erleben, wo wir morgens schon aufstehen und denken, ich freue mich jetzt total, dass ich eine Zeit mit Gott verbringen kann. Und das Interessante, die Erfahrung, die ich machen musste, war auch, ich komme halt aus einem Heiligen Geist unterbelichteten Milieu. Jesus hat damals ja was Interessantes gesagt, als er in den Himmel auffuhr. Da hat er gesagt, ich gehe jetzt zum Vater. Dann haben wir 40 Tage erstmal nichts, oder nicht nichts, aber weniger. Und dann hat er gesagt, dann schicke ich euch den Tröster, den Heiligen Geist. Also faktisch ist Jesus gar nicht hier. Der Heilige Geist ist da. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist da. Und mit dem sollten wir uns auseinandersetzen. Die Bibel ist sehr voll davon, sehr ausgewogen voll auch. Und das ist derjenige, der uns die Bibel erklärt. Wenn wir sie aufschlagen, natürlich vermittelt er zu Gott, zu Jesus. Und, aber erstmal ist der Operator, der mit uns gemeinsam die Bibel liest, der uns die Offenbarungen gibt, ist der Geist. Ist der Kanal, der Geist ist übrigens auch keine Kraft, keine Macht, sondern eine Person sogar tatsächlich. Denn wenn die Bibel sagt, dass der Heilige Geist betrübt werden kann, der kann traurig sein, ist das auf jeden Fall ein Attribut, was man nicht mit einer Kraft oder Macht zuweist, sondern eben einer Person. Ja, und jetzt kommen wir mal zurück zu der Frage von meinem Arbeitskollegen. Wir haben natürlich weiter diskutiert und dann hat mich ein anderer gefragt, sagte, Andreas, wie gehst du denn damit um, dass du das eben, ja, ist doch irgendwie ein Problem. Größere Wunder als Jesus oder überhaupt erstmal was erleben. Da habe ich gesagt, ehrlich gesagt, ich kann dir da nur eine Antwort zu geben. Und die Antwort ist die Geschichte von der Witwe und dem ungerechten Richter. Ich erzähle dir jetzt nur inhaltlich, ich sage euch, wo sie steht. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ich erzähle es kurz. Ist eigentlich eine ganz komische Geschichte. Es ist eine alte Witwe, die hat eben, der wurde Unrecht getan. Da gab es einen Richter und der sollte ihr Recht verschaffen. Und die ist zu dem hin und der hatte irgendwie keine Lust und der war nur genervt, der wollte sich nicht um die kümmern. Und sie wollte aber ihr Recht eben haben und sie hat nicht aufgegeben. Sie ist immer wieder hin und hat ihn immer wieder genervt. In der Bibel steht sogar so, dass dieser Richter am Ende so die Faxen dicke hatte, dass er sagte, ich erledige das Thema jetzt, damit diese Frau mich endlich nicht mehr nervt. Und witzigerweise hat Gott diese Begebenheit als Vergleich genommen, so sollen wir Gott, so sollen wir Jesus, so sollen wir den Geist bitten. Wenn wir was haben wollen, dann sollen wir Gott auf den Zünder gehen. Ich benutze extra diesen Begriff Zünder, der also sehr, sehr modern ist, weil Gott dann was zündet bei uns. Es ist doch oft so, man versucht irgendwas und man betet für irgendwas und dann klappt das halt nicht gut, klappt halt nicht. Weitermachen. Man legt es schnell zur Seite. Oder andere sagen auch gerade so bei dem Thema Gaben des Geistes zum Beispiel, dann sagen einige, ja, das ist eben, Gott hat andere Pläne für mich. Abgehakt. Heute wollen wir ganz stark in das hörende Gebet einsteigen. Wollt ihr aufgeben, schnell, oder wollt ihr so richtig Gott auf den Zünder gehen? Und auch wenn heute nichts passiert, wollt ihr dann hier rausgehen und sagen, ja, jetzt habe ich es zum 7. Mal probiert, jetzt ist es wirklich gut, keine Lust mehr. Ich bin einfach nicht dafür auserwählt. Oder, ich habe dem Kollegen dann gesagt, du, ich erlebe es auch nicht so, aber ich habe mit Gott ein Abkommen getroffen, ich habe Gott gesagt, ich werde dir so lange auf den Zünder gehen, bis ich tot bin. Dann bin ich bei dir, dann ist gut, dann wirst du mir erklären, hoffentlich, warum es nicht so war, aber vorher höre ich nicht auf. Ich glaube, das ist damit auch gemeint. Wir sollen immer dranbleiben, auch wenn es lange dauert und irgendwie nichts passiert. Am Ende können wir Gott ja fragen, wenn wir im Himmel angekommen sind. Aber ich möchte da auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde mich niemals aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, jetzt resigniere ich. An dem Punkt gilt die Bibel doch nicht für mich. Tut mir leid, kann ich nicht machen. Ich möchte euch heute ermutigen, das genauso zu sehen. Auch wenn es erstmal irgendwie nicht viel passiert. Und gerade so, wenn wir diesen schmalen Hans hier, wenn wir den ein bisschen größer kriegen wollen, möchte ich euch auch die Angst nehmen. Denn gerade beim Thema Heiliger Geist bin ich ganz viel gewarnt worden früher. Und in der Bibel steht so eine schöne Zusage. In Matthäus 7, Vers 9 bis 10, da steht, wenn ihr Menschen, die ihr doch eigentlich böse seid, wir sind ja von Grund auf böse, wenn ihr wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tut, ich meine, die jetzt Eltern von euch sind, die wissen das ziemlich gut, wenn mein Kind Hunger hat, dann hole ich nicht eine Handvoll Dreck aus dem Garten oder in der Bibel steht ein Stein, sondern dann gebe ich meinem Kind das, was es braucht, weil ich es liebe. Und wie viel mehr wird Gott, wenn wir ihn bitten, diese dritte Person der Dreieinigkeit, den Heiligen Geist, uns in Fülle zu geben, wie können wir dann glauben, dass Gott uns einen Geist von unten gibt? Das musste ich mir anhören früher. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn es euch vielleicht ähnlich geht, das wird nicht passieren. Es gibt aber einen, der wird angreifen. Das habe ich auch erlebt. Heute weiß ich, dass das Ganze, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe, ganz massive Angriffe des Teufels waren. Weil er ganz genau weiß, wenn das eine Ausgewogenheit hier gibt, dann wird es für mich eng. Dann wird die Luft ganz dünn, dann werde ich Schwierigkeiten kriegen. Und der Teufel versucht natürlich möglichst jedem klarzumachen, entweder bei dir klappt sowieso nicht oder ist ein Geist von unten oder guck dir doch die und die und die Gemeinden an, wie die das machen, das kann doch nicht gut sein. Ganz viele Gedanken kommen einem da, wo er einen von abhalten will. Aber es ist auch tatsächlich erwiesen, dass diese weltweite eher Heiligen Geistbewegung, die charismatische Bewegung, dass die weltweit weit voraus ist, was evangelistische Früchte angeht. Die weltweite Gemeinde wächst sehr stark. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir eine charismatische Gemeinde werden sollen, aber ich möchte, dass wir in diese Ausgewogenheit kommen, dass wir biblisch werden. Und was wir heute Morgen erlebt haben, auch ganz toll, ihr seid gestern Abend gefragt worden, oder du könnt ihr einspringen für Musik. Und Gott hat sogar das gebraucht. Da erleben wir Gott bei dem zweiten Lied. Ich habe mir da mal ein paar Notizen gemacht, worum es nämlich gleich geht. Mein Herz ruft, ich will mehr. Das trifft genau das Thema heute. Wir wollen euch nämlich gleich einladen, euer Herz rufen zu lassen, ich will mehr. Ich will nicht hier stehen bleiben, weil ich seit 30 Jahren das so erlebe, sondern ich will mehr. Und ich möchte sogar noch weitergehen. Bei Gott, wenn es um Gottes Sache geht, dann sollen wir unverschämt sein. Es gibt nämlich nie ein Ende, es gibt nie ein, jetzt ist aber langsam mal gut. Sondern Gott möchte eigentlich vielmehr, dass wir unverschämt werden, wenn es um seine Sache geht. Dass, wenn man einen Schritt weiterkommt, dass wir sagen, so und jetzt noch weiter und noch weiter, immer weiter. Gas geben, nicht einfach irgendwann zur Ruhe setzen und sagen, jetzt bin ich hier in einer schönen Gemeinde, wir haben einen schönen Hauskreis, alles toll, mir geht's gut, sondern immer weitergehen. Das will Gott. Mein Herz ruft, ich will mehr von dem, was du bereithältst, Herr. Ich habe mal diese Geschichte gehört, natürlich ein Märchen in gewisser Weise. Kommt jemand in den Himmel und dann zeigt Gott dieser Person einen Raum, da stehen ganz viele Tausende von Gefäßen, alle nicht geöffnet. Da fragt er, was ist das hier? Da sagt Gott, ja, das sind die ganzen Sachen, die wurden nicht abgerufen. Die hatte ich alle schon vorbereitet. Hatte ich eigentlich für die Menschen vorgesehen, sind nicht abgerufen worden. Herr, ich weiß, dass da noch so viel mehr ist. Ich hoffe, dass ihr das wisst, dass da noch so viel mehr ist. Und wenn wir in diese Session gleich einsteigen, das Thema heute ist beschränkt auf das hörende Gebet, wir wollen also Gottes Stimme hören, auch nochmal eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich lange nicht gemerkt habe, dass ich es eigentlich völlig falsch mache. Die Anrufbeantworter-Mentalität. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Ich habe gelernt, wenn du betest, dann sollst du machen für bitte, bitte und so weiter und so fort. Und dann wird das alles schön bei Gott auf den AB gesprochen und dann kommt das Amen ziemlich schnell und ich gehe. Kennt ihr das? Das Gebet wird gesprochen, zack, 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 Amen, wir gehen. Einige schütteln den Kopf, aber ich weiß aus Erfahrung, viele haben das so gelernt. Das ist aber keine wirkliche Kommunikation mit Gott, sondern eigentlich müssen wir auch mal still sein und Gott die Chance geben zu antworten. Er wird in der Regel nicht akustisch antworten. Kommt zwar auch vor, dass eben eine Stimme laut kommt, in der Regel nicht, aber Gott möchte zu uns reden. Gott möchte vom Monolog in den Dialog kommen. Gott möchte mit uns ins Gespräch kommen. Wenn mir manchmal Leute sagen, hey, ich habe hier was, da komme ich nicht weiter, dann sage ich zu denen nicht, bete doch dafür, sondern dann sage ich, besprich das doch mal mit Gott. Also wirklich mit Gott ins Gespräch kommen und Zeiten der Stille haben, auf Gott zu hören. Und dazu wollen wir euch heute einladen, nicht mehr diese Anrufer-Beantworter-Mentalität irgendwas draufsprechen und gehen, sondern auf Gottes Antwort warten. Dafür haben wir ein paar Stationen, die stelle ich euch gleich vor. Ich möchte aber gerne jetzt einmal noch zusammen beten und ich wünsche euch, dass ihr euch reinlassen könnt. Genau, steht mal auf alle. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du so ausgewogen bist. Und wir lesen es in der Bibel immer wieder, dass du so ausgewogen dargestellt wirst und oft haben wir es nicht verstanden oder sind ein Kind unserer Prägung. Und ich möchte dich bitten, dass heute jeder das da was mitnehmen kann, dass jeder erkennen kann, wo werden Dinge überbetont oder unterbetont. Und gerade bei deinem Heiligen Geist möchte ich dich bitten, dass du jetzt keine Ängste zulässt, sondern dass du Offenheit schenkst und dass die jetzt merken, da bin ich nicht wirklich ausgewogen, dass du das jetzt änderst. Und Heiliger Geist, ich spreche dich jetzt auch an und ich bitte dich, dass du als der Mittler hier in diesem Raum bist und dass du selber die Hände auf jeden Einzelnen legst und diese Freude und diese Lust an mehr von dir, Gott, von dir, Jesus, in jedem freisetzt. Und lass in diesem Workshop, die gleich stattfinden, wirklich total schöne Sachen erleben. Schenk, dass jeder heute nach Hause geht und irgendwie einen Schritt weiter ist. Amen. Ja, setzt euch nochmal. Ich erkläre kurz die einzelnen Workshops. Habe ich was vergessen? Nee. Okay. Also, wir haben 5 Workshops. Also, Workshop ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, denn wir haben nicht jede Station mit Personal besetzt. Ne? Das ist aber auch nicht schlimm. Ich werde mal anfangen, dort draußen, hinten rechts der äußerste Raum, da dürfen sich gleich alle die Leute treffen, die Gruppe werde ich tatsächlich auch betreuen, die noch eigentlich so gar keine Erfahrung mit hörendem Gebet haben und die das mal kennenlernen wollen. Die so, ja, das vielleicht auch heute zum ersten Mal gehört haben, die dürfen dort in so einen Einsteigerkurs kommen. Dann haben wir da drüben auf den Sofas, wo ihr sitzt, da haben wir einfach einen Bereich definiert, da dürfen Leute sich treffen, eher zu zweit, die sagen, hey, wollen wir beide mal gegenseitig Gott fragen, ob er dir irgendwie was mitteilen möchte. Also das Hören zu zweit, Dann nimmt man sich Zeit, man setzt sich in eine Ecke, vielleicht spricht man ein kleines Anfangsgebet und dann hört man mal für 2-3 Minuten einfach ganz still zu und fragt Gott im Stillen, hast du irgendwas, was ich meinem Bruder, meiner Schwester mitteilen darf? Dann haben wir in dem Raum dort, das ist der erste Raum, wenn man rauskommt, die sogenannte Vaterherzgruppe. Das soll so richtig persönlich werden, wenn ihr, also persönlich mit Gott, nicht untereinander, aber wenn ihr sagt, ich möchte wirklich mal so in die Arme des Vaters mich fallen lassen, ich möchte so diese Nähe zulassen, ich möchte so näher ran an Gott und diese väterliche Liebe so wahrnehmen, dann dürft ihr dorthin gehen. Und dann haben wir da draußen im Foyer noch eine Gruppe, da liegt auch ein Plakat, da treffen sich alle die hören wollen für unsere Gemeinde, Sandra ist richtig, ne? Für die Gemeinde, also wenn ihr Gott fragen wollt, was ist für die Gemeinde dran, was möchtest du uns da mitteilen und das macht jeder auch für sich und dann gibt es da Stift, dann kann man per Brainstorming, so stumme Diskussionen, kann man da auf dem Zettel alles draufschreiben, was man irgendwie meint, gehört zu haben und hier, da drüben ist nochmal ein Tisch mit dem Plakat, das ist eine ähnliche Gruppe, aber die hören für die Region OWL, ob Gott da irgendwas hat. Und jeder soll die Möglichkeit haben, auch jede Gruppe besuchen zu dürfen. Deswegen haben wir so als Richtschnur, geht doch mal so 10 Minuten erstmal in eure Wunschgruppe. Und wenn ihr dann gerne noch eine andere Gruppe kennenlernen dürft, so nach 10 Minuten soll so ein bisschen rotiert werden. Ist natürlich kein Zwang. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt hier in der Vaterherzgruppe zum ersten Mal diese Vaterliebe gespürt, ich möchte jetzt hier eine Stunde sitzen bleiben und ähnlich wie Olli mir die Kapuze beim Kopf ziehen, einfach nur, dann macht es so. Dann freut euch über diese Begegnung mit Gott und dann ist das alles gut. Aber so als Richtwert könnt ihr alle 10 Minuten ein bisschen rotieren. Gut, dann wünsche ich euch Gottes Segen und vor allen Dingen, dass Gott euch berührt und ihr hoffentlich neue Erfahrungen macht. Geht in eure Gruppen und testet es aus.